Ich begrüße euch ganz herzlich zur zweiten Stunde des Gottesdienstes, die hier im Saal, aber auch die Zuschauer und die Zuhörer online. Für die heutige Betrachtung habe ich einen Titel gewählt und ich hatte überlegt, vielleicht das zu verändern und dann am Ende habe ich mich entschieden, beide zu behalten. Und zwar der Titel lautet Schafe unter Wölfe. Das ist, als Christen sagt uns, also wenn wir Schafe unter Wölfe überlegen, was die Bibel, wie die Bibel dazu steht, kommen uns einige Gedanken in Sinn. Aber der zweite Titel ist ein Geheimtitel, und zwar, es heißt die Geheimdienste des Herrn. Natürlich, wenn ich jetzt gesagt habe, ist kein Geheimtitel mehr, aber immerhin, die Geheimdienste des Herrn. Und ich möchte beginnen mit einer Stelle aus der Heiligen Schrift, aus 1. Mose, Kapitel 42, ab Vers 8. 1. Mose 42, ab Vers 8, die Verse 8 und 9. Was war der historische Kontext? Die Brüder vom Israel, vom Jakobus, haben den Josef verkauft. Die wollten ihn zuerst töten, dann haben die ihn verkauft, dass er trotzdem am Leben bleibt und die haben gehofft, sie werden von ihm nie wieder hören. Vielleicht haben die ein besseres Leben danach, wir wissen es nicht. Aber viele, viele Jahre später werden diese Brüder vom Josef nach Ägypten kommen, um Nahrung zu suchen. Denn gab es in Israel zu der Zeit eine Hungersnot. Und steht in Vers 8, und Josef erkannte seine Brüder, sie aber erkannten ihn nicht. Und Josef war der Ministerpräsident, kann man sagen, damals von Ägypten, durch eine Verkettung von sehr interessanten und von Gott geführten Geschehnissen. Vers 9. Und Josef dachte an die Träume, die er von ihnen geträumt hatte, und er sprach zu ihnen, ihr seid Kundschafter, ihr seid gekommen, um zu sehen, wo das Land offen ist. Ganz tolle Begegnung für ein Wiedereinkunft, ein Treffen zwischen Brüdern nach vielen, vielen Jahren, oder? Aber wir wissen schon, durch was Josef gegangen ist bis dahin. Aber interessanterweise, er hat sofort eine Beschuldigung ausgezogen aus der Tasche sozusagen. Ihr seid Spione. Ihr wollt das Land attackieren und wollt einfach gucken, wo die Schwachstellen sind. Ja, um sie ein bisschen in Bedrängnis zu bringen. Und damals in der Antike, ja, wie auch heutzutage, waren diese Spionen die Kundschafter, die geschickt worden sind zu den anderen Völkern, zu den anderen Armeen, um zu gucken, wie es beschaffen ist, ob es sich lohnt, ins Krieg zu ziehen oder nicht, wo die Schwachstellen des Landes sind, der Städte, einfach herauszufinden. Und wir wissen schon, wenn Spione gefasst wurden, dann war die Behandlung nicht so gesund. Ja? Diese Menschen haben sich in der Regel das eigene Leben riskiert. Aber die waren so Informationssammler, kann man sagen. Es war so damals antike Nachrichtendienst dieser Tätigkeit. Und man wusste schon damals wie heutzutage, der Besitz der Informationen kann kriegsentscheidend sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Und zum Thema die Geheimdienste. Warum geheim? Normalerweise diese Menschen haben einfach in einem Gebiet agiert, wo die Feinden da waren. Da war so feindliches Gebiet. Wir wissen schon über die ganze Geschichte der Menschheit, gab es diese Praxis, um zu erfahren, wie es ist, einfach mit dieser Spionage, mit Sammlung von Informationen über den Feind. Und sehr interessante und zahlreiche Geschichten gibt es im Zweiten Weltkrieg. Da haben die Deutschen auf einer Seite und die Alliierten auf der anderen Seite immer wieder so gegenseitig so Spionen geschickt zu den anderen, um richtig herauszufinden, wie es steht und wie sie weitermachen können. Und wie haben sich diese Menschen trainiert? Wenn zum Beispiel jemand in Deutschland so einen Spion geschickt hätte nach Großbritannien oder nach Frankreich, die müssen richtig die Sprache des Volkes fast so akzentfrei sprechen und genauso wie die Menschen aussehen, die da vor Ort gelebt haben, sonst waren sie einfach in Gefahr. Und ich muss sagen, ein Tag zu arbeiten als Spion ist gar nicht so leicht. Ja, man ist immer so Gefahren ausgesetzt. und du kannst jederzeit, also man kann, es ist möglich, dass jederzeit die Aktivität abrupt unterbrochen wird, indem man verhaftet wird. Es gibt, wie gesagt, zahlreiche Geschichten, wo wahre Geschichten erzählt worden sind, wie die Menschen geschafft haben, hinter die Frontlinien zu langen und einfach da Informationen zu sammeln, auf beiden Seiten. Aber interessanterweise, das ist keine gute Tätigkeit. Es ist keine Tätigkeit, wo man sagt, jetzt möchte ich mal halt als Spion, als Kundschafter arbeiten. Obwohl gibt es eine ganz große Attraktion für diese Aktivität. Also in der Welt, in der nichtchristlichen Welt, gibt es eine richtig so eine Saga an Erzählungen in Filmen über einen Agenten, der heißt, trägt eine Zahl, also 007, vielleicht hat jemand gehört. Ja, die Leute sind hysterisch, wenn so eine neue Serie kommt, jetzt ist es wahrscheinlich zu Ende. Aber die Menschen schauen sich gerne solche Aktivitäten von Menschen unter feindlichem Gebiet, die agieren. Aber wenn man selber das machen sollte, da gibt es nicht so viele Freiwillige. Ja, und man kann schon verstehen, warum. In der Antike, genauso wie in der Moderne, in dem Zweiten Weltkrieg, war diese Aussprache sehr, sehr maßgebend, ob ein Spion ein guter Spion war oder nicht. Und es ist eine Erzählung in der Schrift, wo die Ephraimiter so mit der Gileaditer nicht so sich verständigt hatten. Und die Gileaditer waren damals unter Leitung von dem Richter Jephthah. Und die Ephraimiter waren sehr unzufrieden, dass die Gileaditer ins Krieg gezogen haben, ohne sie zu benachrichtigen. Und da haben sie sehr, sehr böse reagiert und haben die Gileaditer attackiert. Die haben sich gewehrt. Und Gilead war so umzingelt von dem Land der Ephraimiter. Und die Ephraimiter müssen einfach durch das Land von Gileaditer gehen. Und das war natürlich, die waren die Feinde. Und wir haben die Gileaditer geschafft, die Spione zu identifizieren, weil vom Aussehen sahen alle gleich aus. Ja, alle waren so irgendwie wie Brüder. Und die haben sie aufgefordert, ein bestimmtes Wort auszusprechen. Weiß jemand, was das war? Jetzt traue ich keiner, das Wort auszusprechen, weil vielleicht falsch ist und dann fällt als Ephraimiter hier in der Gemeinde aus, oder? Dieses Wort war Schibboleth. Ja, wenn du ein Gileaditer bist, dann sag mal Schibboleth. Und die konnten dieser Sch wahrscheinlich nicht aussprechen, die haben Sibboleth. Aha, ja, und die haben einfach die Menschen identifiziert. Die Spione, die in den Zweiten Weltkrieg trainiert haben, die hatten jahrelang Sprachtraining, dass einfach diese Akzentfreiheit so erlangt wurde. Und heutzutage, wenn man zum Beispiel, man kann einen Rumäne identifizieren, indem man verlangt, einfach München zu sagen. Ja? Und wie sprechen die Rumänen München aus? Gibt es Rumäne hier im Saal? München, so ungefähr. Ja? Da erkennt man sofort. Wenn man Deutsche identifizieren möchte, aufgrund der Sprache, fordert man an, einfach Ceausescu zu sagen. Und wie sagt die Deutschen Ceausescu? Ceausescu. Ja, dann weiß man, okay. Ja? Man kann sich so vorstellen, so ging es einfach in der Antike und überall, wo diese Menschen identifiziert wurden. Auch die Guten, sozusagen, haben Kundschafter, Spione geschickt. Eine ganz interessante Geschichte steht in 4. Mose, Kapitel 13. Ich lade euch ein, den Text zu lesen. Es sind ein paar Verse, also Vers 17 bis 20 sind es vier Verse. Als nun Mose, 4. Mose 13, Vers 17. Als nun Mose sie sandte, die Kundschafter, damit sie das Land Kanaan auskundschafteten, sprach er zu ihnen, zieht hier hinauf, an der Südseite und steigt auf das Bergland und seht euch das Land an, wie es beschaffen ist und das Volk, das darin wohnt, ob es stark oder schwach, gering oder zahlreich ist. Ja, und dann geht es weiter und was es für ein Land ist, in dem sie wohnen, ob es gut oder schlecht ist und was für Städte es sind, in denen sie wohnen, ob sie in offenen Siedlungen oder in befestigten Städten wohnen. Und dass es und was es für ein Land ist, ob es fett oder mager ist und ob es Bäume darin gibt oder nicht. Und jetzt kommt etwas ganz Interessantes, was eigentlich bis zur damaligen Erzählung von Aufgaben nicht so passt. Steht in der Schrift, seid mutig. Warum kommt dieser Hinweis, dieser Wunsch, seid mutig. Weil der Mose wusste schon, wenn man unter feindlichem Gebiet geht, fürchtet sich man für das eigene Leben. Man wird identifiziert und wie gesagt, in der Regel war die Strafe sehr, sehr hart, sehr oft die Todesstrafe. Seid mutig und nehmt von den Früchten des Landes. Warum? Dass wir sicher sind, dass ihr da wart. Ja? Jetzt Spaß beiseite. Es gibt eine sehr große Parallele, die ich identifizieren konnte, zwischen der Mission eines Christen in dieser Welt und dieser Aktivität von Geheimagenten in einem feindlichen Gebiet. Die Menschen, die Christen in dieser Welt sind sozusagen wie die Kundschafter Christi, die müssen, wir alle, sollen der Welt zeigen, wie Christus ist. Und wir haben den Auftrag bekommen, Menschen für das ewige Leben mit Gott zu begeistern. Und auf der anderen Seite, warum ist dieser Bereich, wo wir aktiv sind, ein feindliches Gebiet? Wir wissen schon, was die Bibel sagt über den Fürst dieser Welt, wer das ist. Und wir wissen schon, dass die meisten Regierungen, die meisten Medien, der große Teil der Gesellschaft und der große Teil der Wirtschaft in seinen Händen sind und unter seinem Einfluss steht. Die Mission eines Christen, man kann sehen, also, dass das die Schafe und all dieser Kontext sind einfach die Wölfe. Man kann heute nicht sagen, ja, als Christ, als aktiver Christ, als praktizierender Christ in dieser Welt ist ganz leicht. Es ist nicht so und wir wissen alle. Und als verdeckter Agent zu agieren im christlichen Sinne hat gewisse Herausforderungen. Es ist eine wahre Geschichte, wie eine Person, ein FBI-Agenten, sich als, sag mal so, als Person, die in der Mafia aktiv war, ausgegeben hat, um diese Strukturen, also für die Polizei, für die FBI, herauszukundschaften. Es ist eine wahre Geschichte. Die Person hieß Joseph Pistone, also der Name klingt schon italienisch, so was eigentlich relativ leicht so mit der Mafia in Verbindung gebracht werden kann. Der war für 17 Jahre ein FBI-Agenten und dann haben die haben gesehen, also dass diese Mafia-Strukturen sind sehr verschlossen. Man kann sie verhaften, aber man kann ihnen nicht so viel nachweisen und konnte man nicht viele ins Gefängnis werfen. Und diese Person war involviert in alle Untersuchungen und hat gesagt, natürlich geht es nicht. Das heißt, wir müssen einen von uns, von den FBI, dahin senden, um einfach genau zu erfahren, was da abläuft. Und wie man weiß, also bei der Mafia reinzukommen, ist nicht so leicht und noch schwerer ist rauszukommen. Ja. Aber diese Person hat sich als Donnie Brasco ausgegeben und ist in Verbindungen gekommen mit den Menschen aus diesen zwei mächtigen Familien in Amerika, in den Vereinigten Staaten. Da waren die Familien Colombo und Bonanno. Ja, alle so uritalienische Mafia-Familien. Und diese Aktion dauerte über 7 Jahre. Könnt ihr euch vorstellen, so als FBI-Agenten in 7 Jahren in diesem Umfeld zu agieren? Ja, man sollte sich wie einer von ihnen ausgeben und richtig Informationen sammeln, dass die Menschen, die Verbrechen getan haben, zur Rechenschaft gezogen werden. Ich glaube, das war keine leichte Operation. Und man weiß schon, vielleicht war da ein gläubiger Mensch, wir wissen es nicht, aber in dem feindlichen Gebiet zu arbeiten, ist es definitiv alles andere als ein Spaziergang durch den Park. Durch die Aktivität von Donnie Brasco, das war sein Name als fiktiver Name, als er bei den Mafia war, hat dazu geführt, dass 200 Verbrecher und verhaftet worden sind und über 100 Gangster überführt worden sind. Ja, und es hätte so weiter funktioniert, bis die Leute von der Mafia gesagt haben, irgendjemand ist ein Spion hier unter uns. Aber wie kriegt man heraus? Weil in einem Kontext, wo man in Verdacht sieht, ist ein Spion. Es reicht nicht die Frage, der Spion sollte einen Schritt nach vorne machen. Da kommt keiner. Ja? Und was haben Sie gemacht, so als was würdet ihr, angenommen, ihr werdet so die Chefs von der Mafia, was würdet ihr machen? Das Klügste in Anführungsstrichen auf der bösen Seite. Sie haben ihn beauftragt, jemanden zu töten. Und die wussten schon, dass ein verdeckter FBI-Agent das nie machen könnte. Ja, der musste nur Informationen sammeln. Und als dieser Auftrag kam, der hat einfach die Reißleine gezogen, der Mensch wurde extrahiert und lebte seitdem unter einer anderen Identität, komplett woanders. Es gibt in Amerika dieses Zeugenschutzprogramm. Ja, aber man hat gesehen, das hat funktioniert, bis er etwas machen musste, was eigentlich gegen die Gesetze war. Ich muss sagen, wenn ich denke so an einem Leben, du wächst, stehst auf in der Früh, gehst arbeiten, so als FBI-Agent und verdeckt, und du weißt nicht, ob du abends noch nach Hause kommst. Ja, das ist schon eine interessante Arbeit. Es gibt eine weitere Geschichte in der Schrift. Und relativ zu dieser Geschichte, wo die Kundschafter das Land Kanaan besuchen sollten und richtig das Land betrachten, begutachten, diese Aktion passiert 40 Jahre später. Aber es geht um fast die gleiche Geschichte. Da steht Josua Kapitel 2, Abvers 1. Ich lese und ich lade euch ein, dass wir gemeinsam lesen. Und Josua, der Sohn Nuns, sandte von Sittim heimlich zwei Männer als Kundschafter aus und sprach: Geht hin, seht euch das Land und besonders Jericho. Und sie gingen hin und kamen in das Haus einer Hure namens Rahab und übernachteten dort. Es wurde aber dem König von Jericho berichtet: Siehe, in dieser Nacht sind Männer von den Kindern Israels hierher gekommen, um das Land auszukundschaften. Das heißt, die Gegenspionage oder diese Spionageabwehr hat schon identifiziert, dass Spione unterwegs waren. Wir wissen schon, wie es weitergeht. Jetzt kommt einfach ein ganz wichtiger Gedanke. Warum haben sich die Menschen in Jericho so stark gefürchtet von diesen Spionen? Und die Erklärung kommt weiter. In Vers 8, Josua 2, Vers 8. Ehe aber die Männer sich schlafen legten, stieg sie zu ihnen auf das Dach, die Rahab, und sprach zu ihnen: Ich weiß. Und jetzt kommt etwas ganz Interessantes von jemand, von einer Person, die in Jericho gelebt hat, und so eine hervorragende Erkenntnis. Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Denn es hat uns Furcht vor euch überfallen und alle Einwohner des Landes sind vor euch verzagt. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat und ihr aus Ägypten gezogen seid. Und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og, jenseits der Jordan getan habt, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Vers 11. Und als wir dies hörten, da wurde unser Herz verzagt und es ist kein rechter Mut mehr in irgendjemand vor euch. Denn der Herr, und jetzt bitte ich euch aufzupassen, euer Gott ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Man kann sagen, diese Person war schon richtig reif für das Reich Gottes, oder? Und das war in einem Gebiet, wo sie nur gehört haben von dem Wunder, was Gott für sein Volk gemacht hat. Sie hatte diese richtig unglaubliche Erkenntnis: Euer Gott ist Gott oben im Himmel und auf Erden. Wenn ihr einer von diesen beiden, Josua und Kaleb, gewesen wäret, ja, wie hättet ihr euch gefühlt? Ich denke, das war gut. Es war ein einziges Problem. Sie mussten erst mal raus aus der Stadt. Ja? Dass so ein feindliches Volk die Größe Gottes erkennt, das ist hervorragend. Aber da waren diese Gegenspionage und die Armee von Jericho und sie musste erst mal weg. Und die Frau hat erkannt, das Momentum, und hat gesagt, dieser Gott möchte, dass auch mein Gott wird. Das heißt, dieser Gesandten muss ich erstmal beschützen. Gesagt, getan, wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Aber was diese Frau erkannt hat, sie sagt hier mit anderen Worten, die Schafe, diese Schafe, die unter Wölfen geschickt werden, die haben den Krieg bereits gewonnen. Ich muss mich einfach nur anschließen. Ja, sie hat diese Erkenntnis gehabt. Und heutzutage nutzt man in den sozialen Medien sozusagen dieser Kreuz und heißt, was eigentlich in der Musik vorher vorgekommen ist, bevor die sozialen Netzwerke existiert haben, heutzutage heißt es Hashtag. Ja, haben wir schon mal gehört? So die Jugendliche, Hashtag. Also meine Tochter, wenn sie so eine Noten anschaut, schau mal, der hat zwei Hashtags. Ja, sie hat zwei Kreuze oder so, oder vier Bs. Und ich würde sagen, der Hashtag würde lauten hier, wir sind Sieger. Diese Hashtags werden einfach geschrieben, ohne Pause, richtig, ohne Leerzeichen, ein Wort. Wir sind Sieger. Wir haben schon gewonnen. Das heißt, auch wenn wir in dem feindlichen Gebiet agieren, wir haben schon gewonnen. Wir müssen einfach nur schauen, dass wir sauber zu uns zurückziehen. Aber der Sieg gehört uns. Und von was ich erkannt habe als Christ in dieser Welt, das Einzige, was aktuell auch in dieser Welt relevant ist, ist, wie viele Menschen von dem Reich der Dunkelheit, sag mal so, können gewonnen werden für das Reich Gottes. Und genau andersrum, die andere Partei möchte einfach so viele Menschen, die noch gotttreu sind, einfach, dass sie Gott verraten. Ist einfach nur, wer schafft die ganze Welt, was wir alles sehen, ist einfach nur die Frage, wer schafft noch mehr von den anderen auf seine Seite zu ziehen. Und dafür wird auch sehr oft diese Spionage und Sammlung von Informationen praktiziert. Wie ist mit dieser Spionagetechnologie? Es geht um Abhörgeräte und Kommunikation. Wir wissen schon, in dem Ostblock, in den ehemaligen kommunistischen Ländern, viele Menschen haben nach der Wende geschaut zu Hause, wenn sie die Lichtschalter demontiert haben, da kamen so Drähte und Mikrofone drin. Ja, die waren reingepflanzt von den Staatspolizei, von den Geheimdiensten und die Menschen wurden abgehört. Es waren so viele Anekdoten. Ich kann eins erzählen, was ich schon in ähnlicher Form gehört habe. Man hat gesehen, dass in Deutschland Ausgrabungen gemacht hat und hat man so im 17. Jahrhundert schon Kupferdrähte in dem Boden gefunden, was eigentlich ein Hinweis ist, dass die Deutschen schon vor Edison und von Graham Bell die Telefonie gekannt hatten, diese Kommunikation über Telefon. Man hat auch Ausgrabungen gemacht in Rumänien und die haben nichts gefunden, was ein Hinweis ist, dass die Rumänen damals schon diese WLAN-Kommunikation genutzt haben, die drahtlose Kommunikation. Aber es gibt eine drahtlose Kommunikation in der Bibel. Ja, so ein WLAN. Ihr werdet erstaunt. Und die ist beschrieben in 2. Könige, Kapitel 6, Vers 8. Ich lese mit euch gemeinsam 2. Könige, Kapitel 6, Vers 8. Und es ist der Kontext, der König von Aram sieht immer, dass Israel alles weiß, also das Volk Israel und der König von Israel alles weiß, was er plant. Und vermutet natürlich, er hat Spione unter sich. 2. Könige 6, Vers 8. Und der König von Aram führte Krieg gegen Israel. Und er beratschlagte sich mit seinen Knechten und sprach, da und da soll mein Lager sein. Aber der Mann Gottes sandte zum König von Israel und ließ ihm sagen, hüte dich, an jenem Ort vorbeizugehen, denn die Aramäer kommen dort hinab. Und der König von Israel sandte hin an den Ort, den ihr dem Mann Gottes genannt und vor dem er ihn gewarnt hatte, und er nahm sich dort in Acht. Dies geschah nicht bloß einmal oder zweimal. Das heißt, man kann das nicht auf Statistik zurückführen. Es war wiederholt. Vers 11 geht es weiter. Da wurde das Herz des Königs von Aram unruhig darüber, und er rief seine Knechte zu sich und sprach zu ihnen, könnt ihr mir denn nicht sagen, wer von den Unsrigen es mit dem König von Israel hält? Es war die natürliche Schlussfolgerung, wir haben einen Spion unter uns und ich bitte euch, mir das zu sagen. Ja, nicht, dass der Spion sich selber verrät, sondern was die Menschen glauben. Wer könnte der Spion sein? Vers 12. Da sprach einer der Knechte, nicht doch mein Herr und König, sondern Elisa, der Prophet in Israel, verrät dem König von Israel alles, was du in deiner Schlafkammer redest. Erkennen wir diese drahtlose Kommunikation damals? Und es basierte nicht auf Elektronik. Die hatten keine so Parabelschüssel mit so einem Mikrofon und so, mit so einem Headset. Es ging nicht so, nicht darum. Es war eine Technologie, die wir nicht verstehen, oder waren die Engel, die beteiligt waren. Wir wissen es nicht. Aber Gott schenkt, wenn es nötig ist, dieses Potenzial, dass auch diese Sammlung von Informationen, wenn es zum Aufbau des Reiches Gottes ermöglicht wird. Ich war sehr erstaunt, als ich diese Geschichte gehört habe, gelesen habe. Und eine weitere Geschichte. Ich würde einfach unter dem Hashtag platzieren, wir sind nicht allein. Wenn wir denken, wir sind allein aufgeschmissen in dieser Welt, steht einfach hier in Hebräer 11, Vers 13 eine ganz hoffnungsgebende Stelle. Hebräer 1, Vers 13. Zu welchem von den Engeln hat er denn jemals gesagt, setze dich zu meinen Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße? Sind sie nicht, Vers 14, sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst, um deren Willen, welche das Heil erben sollen? Ja, das heißt, ich muss sagen, es tut sehr gut zu verstehen, dass diese Unterstützung da ist. Und es gibt noch ein Hashtag, was ich erwähnen möchte, und das ist in 2. Könige, Kapitel 6, Vers 13. Die Stelle, die viele von uns sehr oft lesen, und das ist sehr stark hoffnungsspendend. 2. Könige, Kapitel 6, Vers 13. Er sprach, so geht hin und seht, wo er ist. Es ging einfach um der König von Aram, und er hat gesagt, diesen Propheten, Elisa, der diese Abhörfähigkeit hat oder das nutzt gegen uns, das müssen wir einfach erstmal abschalten. So geht hin und seht, wo er ist, und dass ich hinsende und ihn ergreifen lasse. Und sie meldeten es ihm und sprachen, siehe, er ist in Dothan. Da sandte er Pferde und Streitwagen und eine große Streitmacht dorthin. Und sie kamen bei Nacht und umzingelten die Stadt. Eine Stadt zu umzingeln, können wir schon davon ausgehen, dass sehr viele Soldaten benötigt werden. Vers 15. Als nun der Diener des Mannes Gottes, der Mitarbeiter vom Elisa, am Morgen früh aufstand und hinausging, siehe, da lag um die Stadt ein Heer mit Pferden und Streitwagen. Da sprach sein Knecht zu ihm, O weh, mein Herr, was wollen wir nun tun? Und ich stelle mir vor, Elisa relativ entspannt, Vers 16, er sprach, fürchte dich nicht, denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Wir sind mehr. Hashtag. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, sodass er sah. Und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Dieser Schutz, der Gott zur Verfügung stellt, obwohl vom Außen aussichtslos erscheint. Warum ist dieser Welt ein feindliches Gebiet für Praktizierende, für aktive Christen? Wir wissen schon, fast alle anderen Religionen sind gut gesehen, außer wenn man so ein aktiver Christ ist. Dann ist nicht mehr so gut gesehen. Die Menschen werden betrachtet als Fundamentalisten, als Intoleranten und als Lieblosen. Und wir wissen schon, laut Berichten von Open Doors International, das wird untersucht, und es gibt so Studien, die sagen, dass das Christentum ist aktuell die weltweit am meisten verfolgte Religion. Ein feindliches Gebiet. Wie ist es mit den Wölfen und Schafen? Schafe unter Wölfe war der Titel am Anfang. Und das sagt Herr Jesus Christus selbst. Matthäus 10, Vers 16. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Ja, das ist, und als Schafe unter Wölfe zu agieren, ist nicht leicht. Ja? Und involviert sehr, sehr große Risiken. Wir hätten gerne als Wölfe unter Schafen agiert. Ja, das ist praktischer. Man führt sich nicht, ich bin Wolf unter Schafen, ja, ganz gut. Aber Jesus sagt, was eure Aufgabe ist in dieser Welt, schaut es genau andersrum aus. Ihr seid wie Schafe unter Wölfen. Um das erfolgreich durchmachen zu können, braucht man, was Jesus dann weiter sagt, seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Und ich muss sagen, von was ich gesehen habe, von unserer Gemeinschaft und generell die Christen, sehr oft, wir sind klug wie die Tauben und ohne falsch wie die Schlangen. Ja, das heißt, muss mein Vater das in die richtige Reihenfolge führen. Wir wissen schon, es gibt noch ein Geschehnis, wo die andere Partei Spione gesandt haben. Da stand, dass die hohen Priester und die Gelehrten zwei Diener gesandt haben zu Jesus. Und was haben die gesagt? Jesus, du bist sehr klug und du bist ein Prophet, alles gut. Was sagst du, sollen wir Steuer dem Kaiser zahlen? Sie wollten ihn fangen mit dem Wort, steht da. Und über Jesus steht es in dem Text, als er ihre Arglist erkannte. Also mit Jesus haben die richtig Pech gehabt. Ein Mensch, der die Gedanken lesen kann, kann man einfach nicht verführen und irgendwie so ja, in die Falle ziehen. Und dann, was sagt Jesus? Was steht da drauf? Der Kaiser. Dann gibt es dem Kaiser zurück und gibt dem Gott zurück, was Gott gehört. Und stand da, sie schwiegen. Sie wussten nicht mehr, was sie sagen sollen. Also diese Spionage hat Jesus sehr, sehr mit sehr viel Weisheit zurückgewiesen. Ich möchte zum Fazit kommen. Das Reich dieser Welt, ja, wo der Fürst dieser Welt ist benannt in der Bibel mit dem Namen, bekämpft die von Gott gesandten Kundschafter und sendet eigene Geheimagenten, um das Werk Gottes, wenn möglich, zu vernichten. Und genau das Gegenteil passiert auch. Das Reich Gottes bekämpft das vom Satan gesandten Spione und sendet eigene Geheimagenten, um möglichst viele Seelen aus diesem Reich der Dunkelheit zum Leben, zum ewigen Leben zu ziehen. Ja, und all das passiert in diesem Kontext, wo so eine Art Kundschafter unterwegs sind auf beiden Seiten. Und wie kann man in unserer Gemeinde dieser Kundschafter von der anderen Partei erkennen? Das steht in der Schrift, sagt Jesus auch, Matthäus 7 ab Vers 15, da steht in der Schrift die Worte Christi, hütet euch aber von falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. An ihren Früchten. Und genau die Gegenstrategie hat die Mafia angewendet, um richtig zu erkennen, ob Donnie Brasco ein richtiger Mafioso ist. Töte bitte jemand. Er konnte nicht. Ja? Genauso auf der anderen Seite, auf der guten Seite, die Menschen, die mit uns zusammenwirken, dass das Reich Gottes aufgebaut wird, die wollen sich an diese Vorgaben halten, was Gott gegeben hat, als für den Aufbau des Glaubens und für ein gesegnetes Leben auf dieser Erde. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ich möchte also eine Sammlung machen von diesen Hashtags, die wir gehört haben. Einmal, wir sind Sieger, wir haben schon den Kampf gewonnen. Wir sind mehr, ja, wir sind schon bei dem Elisa auf dem Berg gesehen haben. Und wir sind nicht allein mit diesen dienstbaren Geister, die auf unserer Seite wirken. Und warum? Wie gesagt, bis es sich entschieden hat, wie viele Menschen von jeder Partei die Seite gewechselt haben. Ich hoffe, dass jeder, der auf dieser Seite sind, auf Seite Gottes, auch hier bleibt und dass viele Seelen hinzukommen. Und zum Schluss möchte ich dazu aus Offenbarung Vers 7 lesen. Offenbarung Kapitel 7, Vers 1. Und danach sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen. Die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel, der von Sonnenaufgang heraufstieg, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen es gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen. Und er sprach, schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis die Knechte unseres Gottes an ihrer Stirnen versiegelt haben. Wir wissen schon, aus dem Französischen gibt es diesen Spruch, rien va plus. Ja, wenn die Menschen irgendwie so zusammenspielen, jetzt darf keiner mehr was bewegen. Ja, und ich möchte, dass dieser Augenblick uns erwischt, liebe Brüder und Schwestern, auf der guten Seite Gottes. Amen.
Vielen Dank, Doreen, für deine Predigt. Eine feste Burg ist unser Gott, eine gute Wehr und Waffe. Mit diesem Lied 379, Strophe 1 bis 3, schließen wir unsere gesegnete Stunde ab. Ich denke B, ne? B.
Wir möchten zusammen beten. Lieber himmlischer Vater, du hast uns gerufen und hast uns beauftragt in dieser Welt, dass wir deine Kundschafter werden, dass wir erfahren, wie wir Seelen für dein Reich gewinnen können und dass wir zeigen den anderen Menschen, wie Christus ist. Wir wissen, dass manchmal sehr schwer ist und wir wissen, dass wir sehr oft in einem feindlichen Gebiet uns befinden, wo die Gesellschaft und alles, was rund uns um uns steht, ist genau beeinflusst von der anderen Partei, von der anderen Seite. Aber wir wissen, Herr, dass wir nicht alleine sind und wir wissen, dass wir mehr sind. Und dazu wissen wir, Herr, dass wir bereits den Sieg hatten, den Sieg erlangt hatten. Wir bitten dich nur, dass du uns hilfst, dass wir unser Auftrag erfüllen und dass wir Menschen für das ewige Leben mit dir begeistern und sie für dein Reich gewinnen können. Bitte gib uns dazu Kraft und unterstütze uns, Herr, wie du es versprochen hast. Sei du bei uns, segne du uns alle, segne deine Gemeinde. Und wir sagen Danke dafür, im Namen Jesu Christi. Amen. Amen.
Von Gott, dem Vater, dem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist sei mit uns. Und der Friede Gottes möge uns begleiten, bis Jesus wiederkommt. Und das wünsche ich uns allen von ganzem Herzen. Amen. Wir hören jetzt noch ein Musikstück. Geschwister, wir sind am Ende unseres gesegneten Gottesdienstes und ich wünsche uns allen einen gesegneten Sabbatnachmittag und eine gesunde neue Woche. Amen.